stell dir mal vor, du stehst an einem klaren, sonnigen Morgen im Kärntner Mölltal.
Mhm.
Du blickst dich um und du siehst wirklich eine absolute Postkartenkulisse. Also da sind diese majestätischen, extrem steilen Berghänge, tiefgrüne Wälder, die sich da bis weit nach oben ziehen und, naja, so kleine malerische Dörfer, die sich unten ans Wasser schmiegen.
Ja, das ist so der Inbegriff von alpiner Naturromantik, oder?
Genau, ein Bild, das totale Ruhe und so eine ewige Beständigkeit ausstrahlt. Aber diese idyllische Oberfläche, die trügt gewaltig. Was du da in Wahrheit betrachtest, ist nämlich eine tickende Zeitbombe. Und der Countdown, der läuft bereits.
Oh ja, absolut. Wir neigen ja oft dazu, Landschaften rein ästhetisch zu bewerten. Wir sehen grüne Hänge und übersetzen das instinktiv mit, naja, einem intakten, stabilen System.
Klar, weil es schön aussieht.
Genau. Aber wenn man die strukturelle Integrität von diesem speziellen Ökosystem mal analysiert, dann offenbart sich da ein drastisches Bild, das mit Romantik wirklich absolut nichts mehr zu tun hat.
Und um diese ja, unsichtbare Katastrophe zu verstehen, knöpfen wir uns für unsere heutige Tiefenanalyse mal eine sehr spezifische, hochspannende Quelle vor. Wir schauen uns die Texte des privaten Projektes wald1.at an.
Mhm. Und dabei ganz fokussiert einen eindringlichen Appell mit dem Titel 5:12 im Mölltal. Unsere Mission heute ist also, wir durchleuchten die Mechanismen, die dazu führen, dass ein massiver Schutzwald da buchstäblich vor unseren Augen kollabiert.
Ja, und wir schauen uns natürlich auch an, welche radikalen Paradigmenwechsel jetzt erzwungen werden müssen, um so eine ganze Region vor der Zerstörung zu bewahren.
Genau. Und die Brisanz dieser Quelle, die erschließt sich ja vor allem durch den Urheber, oder? Richtig, der Autor ist Andreas Palatin. Und der hat diese Texte nicht aus der Distanz von irgendeinem akademischen Elfenbeinturm verfasst. Er ist ein pensionierter Diplom-Ingenieur für Forstwirtschaft.
Okay.
Und bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2025 leitete er ein eigenes Ingenieurbüro. Und das war exakt auf die Forsteinrichtung und die Waldwirtschaftspläne in genau diesem Tal der Mölltal spezialisiert.
Wahnsinn. Also der kennt da wirklich jeden Baum persönlich quasi?
Absolut. Er hat über Jahrzehnte hinweg die Entwicklung von fast jedem Hang, jeder Waldparzelle dort dokumentiert. Das ist für ihn kein theoretisches Modell, sondern die nüchterne Beobachtung seines Lebenswerks, das gerade ja, an seine absoluten physikalischen Grenzen stößt.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wir alle wissen ja im Grunde, was ein Schutzwald so leistet. Er bremst Lawinen, er hält Murren auf, wie so eine gigantische, unsichtbare Staumauer aus Beton.
Mhm, guter Vergleich.
Wir bemerken diese Mauer eigentlich erst, wenn Risse entstehen. Aber Palatins Daten werfen da ein Licht auf eine Dimension des Zusammenbruchs, die herkömmliche Modelle völlig sprengt. Er dokumentiert da unglaubliche 8500 Hektar Schaltfläche im Mölltal.
Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 8500 Hektar.
Das ist doch irre. Das ist ja kein lokaler Windwurf nach einem kleinen Sommergewitter mehr. Das ist, als ob die tragenden Säulen unter einem Hochhaus auf einer Fläche von tausenden Fußballfeldern gleichzeitig anfangen wegzubröseln.
Absolut.
Und wir sprechen hier von 8500 Hektar. Warum genau bricht dieses System ausgerechnet jetzt wie ein Kartenhaus zusammen? Ich meine, klar, Hitze, Trockenheit, Stürme, die üblichen Verdächtigen. Aber das erklärt doch noch nicht diese extreme Geschwindigkeit, oder?
Nein, tut es nicht. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verknüpfen, müssen wir echt einen Blick auf die wirtschaftliche Geschichte unserer Wälder werfen. Die Bestände im Mölltal sind massiv fichtendominiert.
Ah, die gute alte Fichte.
Genau. Die Fichte war nach dem Zweiten Weltkrieg und in den Jahrzehnten danach der absolute Brotbaum der Forstindustrie. Sie wächst schnell, der Stamm ist schön gerade, liefert perfektes Bauholz.
Also aus einer wirtschaftlichen Perspektive absolut logisch, damals alles mit Fichten zuzupflanzen.
Total logisch. Aber biologisch gesehen ist die Fichte an diesem Standort mittlerweile ein fataler Anachronismus. Das System ist völlig aus dem Gleichgewicht geraten. Die Fichte ist nämlich ein Flachwurzler. Sie holt sich ihr Wasser also nur aus den obersten Bodenschichten.
Was bei diesen langen Trockenperioden, die wir ja jetzt jeden Sommer haben, bedeutet, dass der Baum buchstäblich auf dem Trockenen sitzt.
Genau.
Während tiefer wurzelnde Arten vielleicht noch unten ein Wasser kämen. Aber wie wird denn aus einem durstigen Baum eine apokalyptische Schadfläche? Der Wassermangel allein tötet die doch nicht in diesem rasenden Tempo, oder?
Richtig. Hier kommt der Borkenkäfer ins Spiel. Und zwar nicht einfach nur als Schädling, sondern wirklich als Vollstrecker von einem Klima, das komplett aus dem Tritt geraten ist. Die Biologie dahinter ist faszinierend und grausam zugleich.
Okay, erzähl.
Ein gesunder, gut mit Wasser versorgter Fichtenbaum ist nämlich nicht wehrlos. Wenn ein Borkenkäfer sich da durch die Rinde bohren will, dann reagiert der Baum. Er presst Harz unter hohem Druck direkt in diesen Bohrgang.
Ah, krass.
Ja, der Käfer wird im wahrsten Sinne des Wortes nach draußen gespült und ertrinkt dann in dem Harz. Das ist der ganz natürliche Abwehrmechanismus.
Okay, aber das funktioniert natürlich nur, wenn der Baum genug Feuchtigkeit hat, um diesen Harzdruck überhaupt aufbauen zu können, oder?
Vollkommen richtig. Durch die anhaltende Trockenheit verliert die Fichte diesen Zelldruck. Sie kann schlichtweg kein Harz mehr mobilisieren.
Und dann hat der Käfer freie Bahn.
Exakt. Wenn jetzt ein Borkenkäfer angreift, trifft er auf null Gegenwehr. Und der kommt ja nicht allein. Sobald ein Käfer erfolgreich in die Rinde eingedrungen ist, sondert er Pheromone ab, also Duftstoffe, die dann tausende andere Käfer aus der ganzen Umgebung anlocken.
Ohe.
Die bohren sich dann massenhaft ein, fressen ihre Gänge durchs Kambium, das ist diese lebenswichtige Nährstoffschicht unter der Rinde, und kappen damit die Versorgungsleitungen des Baumes komplett. Innerhalb weniger Wochen ist so ein jahrzehntealter Baum einfach tot.
Wahnsinn. Was wir da im Mölltal sehen, ist also echt kein reines Wetterphänomen, sondern das Resultat einer Baumart, die ihre Fähigkeit zur Selbstverteidigung komplett eingebüßt hat, weil das Klima nicht mehr passt.
Genau das ist der Punkt.
Die Fichte ist da also ein Auslaufmodell, eine biologische Sackgasse. Aber wenn diese tragenden Säulen am Berghang nun wegfallen, dann drängt sich doch eine offensichtliche Lösung auf. Wir brauchen neue Säulen.
Richtig.
Wir müssen Baumarten pflanzen, die mit diesem neuen, heißeren Klima klarkommen. Und Palatin nennt in seinem Text ja auch explizit die Tanne und die Buche als perfekte, zukunftsfitte Alternativen.
Ja, das sind die Arten für den zukunftsfitten, artenreichen Schutzwald, den er fordert.
Aber warte mal, das klingt in der Theorie gut, aber die Umsetzung klingt wahnsinnig kompliziert. Wenn ich mir anschaue, wie die Forstindustrie normalerweise arbeitet, ist der Standardprozess doch: Wir machen einen Kahlschlag der kranken Bestände, säubern die Fläche und pflanzen die neuen Setzlinge großflächig neu.
Das wäre der klassische industrielle Weg, ja.
Warum pocht Palatin dann stattdessen auf dieses extrem aufwendige Konzept des Voranbaus? Warum holzen wir die kränkelnden Fichten nicht einfach komplett ab? Das wäre doch viel schneller.
Was hier so faszinierend ist, und das erklärt Palatin sehr detailliert, ist diese immense Verletzlichkeit der neuen Baumgenerationen in ihren allerersten Lebensjahren. Du kannst die Natur an so einem Steilhang nicht wie ein industrielles Bauprojekt behandeln.
Okay.
Tanne und Buche sind, wenn sie ausgewachsen sind, super resistent gegen Hitze und Trockenheit. Aber sie sind ausgeprägte Schattenbaumarten. Wenn du die jetzt auf eine kahle, völlig ungeschützte Freifläche pflanzt, dann passieren zwei Dinge.
Was denn?
Erstens, im Sommer verbrennen dir die Setzlinge in der prallen Sonne, weil diese dunkle Walderde ohne Schatten extrem heiß wird.
Ah, okay.
Und zweitens, und das ist fast noch gravierender, ist die Gefahr im Frühjahr. Tannen und Buchen reagieren in der Jugend extrem empfindlich auf Spätfrost. Ein einziger Kälteeinbruch im Mai auf einer Kahlfläche und die gesamte Pflanzung einer ganzen Saison ist in einer Nacht vernichtet.
Okay, wow. Das heißt, diese jungen Bäume brauchen am Anfang quasi eine Art ökologische Intensivstation.
Genau so kann man das nennen.
Und der Text beschreibt ja, dass sie deshalb unter dem Schirm, also dem Schutzdach des alten Bestandes, gepflanzt werden müssen. Also die kranken, absterbenden Fichten oder vielleicht so Pionierbäume, die müssen als gigantisches Gerüst stehen bleiben.
Ganz genau. Sie filtern die extreme Sonneneinstrahlung und ihre Kronen verhindern eben auch, dass die Bodenwärme nachts ins All entweicht, was diesen tödlichen Spätfrost dann verhindert.
Das ist ein hochkomplexer Balanceakt. Ich meine, der alte Wald ist eigentlich am Ende. Die Wurzeln verfaulen vielleicht, er wird instabil.
Ja.
Aber er muss noch zwingend so lange stehen bleiben, bis die jungen Tanten und Buchen darunter stark genug sind, um diese Schutzfunktion selbst zu übernehmen.
Exakt. Das ist der Voranbau. Es ist ein unglaublicher ökologischer Wettlauf gegen die Zeit und gegen die Schwerkraft. Fällt dieser alte Fichtenbestand durch einen Sturm zu früh um, dann reißt er die jungen Setzlinge mit sich oder setzt sie eben schlagartig diesem extremen Wetter aus.
Mhm.
Und einen Kahlanschlag dulden die Hänge im Mölltal einfach nicht, weil sonst sofort die Bodenerosion beginnt
Und
die Dörfer unten völlig schutzlos sind. Es erfordert also ein extrem feines Gespür.
Das wirft echt ein ganz neues Licht auf diesen Zeitdruck. Wir reden hier nicht von einem Projekt, das man mal eben im nächsten Haushaltsjahr einplant. Das ist chronologische Millimeterarbeit.
Absolut.
Und genau an diesem kritischen Punkt, wir wissen also, welche Bäume wir brauchen und wir wissen, dass wir sie im Schatten der alten pflanzen müssen. Da kommen wir jetzt auf ein Hindernis zu sprechen, das ehrlich gesagt völlig absurd wirkt.
Oh ja, jetzt kommt der Elefant im Raum.
Wir haben diese unfassbar fragile ökologische Intensivstation mühsam aufgebaut und dann lassen wir da mutwillig einen Störfaktor hinein, der überhaupt nichts mit dem Klima zu tun hat, sondern rein mit menschlichen Traditionen.
Du sprichst die Jagdtradition an.
Genau. Und hier wird es wirklich interessant. Stell dir vor, du investierst Millionen in den Bau eines hochmodernen Gewächshauses, um das Überleben der Region zu sichern. Und dann lässt du absichtlich das Tor offen für eine Herde hungriger Ziegen. Das ist doch institutioneller Selbstmord.
Das ist ein drastisches Bild, aber Palatins Kritik trifft genau diesen Kern. Das Mölltal hat nämlich historisch bedingt einen extrem hohen Wildbestand, also Schalenwild, Rehe und Hirsche.
Mhm.
Und diese hohen Bestände sind das Resultat des Jagdpachtsystems. Jagdreviere werden für viel Geld verpachtet. Wer viel zahlt, erwartet schnellen Jagderfolg und Trophäen. Das führt dazu, dass das Wild durch Fütterungen im Winter künstlich hochgehalten wird.
Und dieses Wild frisst dann genüsslich die frisch gepflanzten jungen Tannen und Buchen, diesen sogenannten Wildverbiss.
Exakt. Für das Wild sind diese jungen Setzlinge ja viel nahrhafter als altes Gras. Und das macht diese ganzen zeit- und kostenintensiven Maßnahmen des Voranbaus quasi über Nacht wieder zunichte.
Das wirft ja eine wichtige Frage auf. Wie kann so ein System rechtlich überhaupt legitimiert sein, wenn es den Wald zerstört?
Ja, und Palatin greift da die übliche juristische Ausrede an. Es ist nämlich so geregelt, dass Jäger rechtlich für diese Wildschäden haften. Sie zahlen Entschädigungen an die Waldbesitzer für die zerstörten Setzlinge.
Okay, also auf dem Papier fließt da Geld.
Genau. Auf dem Papier sieht das nach einem Ausgleich aus. Aber Palatin warnt da extrem eindringlich. Wir haben keine Zeit mehr, auf Geld zu warten. Er sagt ganz klar, jeder verlorene junge Baum ist ein verlorenes Jahr für unseren Schutzwald.
Wahnsinn. Ich meine, das leuchtet total ein. Was nützt mir ein Scheck über ein paar Euro, wenn der Hang ins Rutschen kommt? Ein Setzling, der 5 Jahre gewachsen ist und dann gefressen wird, da hast du einfach 5 Jahre verloren.
Genau.
Und diese 5 Jahre kannst du dir nirgendwo zurückkaufen. Das alte Schutzdach der Fichten verfällt ja gnadenlos weiter. Wenn wir immer wieder bei Null anfangen, bricht das Dach zusammen, bevor die neuen Bäume kräftig sind.
So ist es. Und andere Länder zeigen ja, dass das auch anders geht. Waldschutz und Jagd können problemlos harmonieren. Aber im Mölltal blockiert dieses veraltete System das Überleben der gesamten Talschaft. Die Prioritäten müssen da einfach radikal verschoben werden. Weg von der Trophäenjagd hin zum reinen Waldschutz.
Das ist echt eine erschütternde Erkenntnis. Palatin formuliert deshalb ja auch 3 klare Forderungen, die keinen Aufschub dulden. Er sagt, es gibt keinen Plan B.
Mhm.
Erstens, Schluss mit der unreflektierten Fichtenpflanzung. Zweitens, Schluss mit einem Jagdpachtsystem ohne verbindliche Waldschutzziele. Und drittens, voller Fokus auf diesen klimafitten Schutzwald.
Ja, da ist er sehr kompromisslos und das muss er auch sein.
Also was bedeutet das alles für dich, der uns gerade zuhört? Warum ist so ein Tal in Kärnten wichtig für uns alle? Diese Geschichte zeigt uns doch, dass der Kampf gegen den Klimawandel nicht nur auf irgendwelchen globalen Konferenzen ausgetragen wird.
Nein, überhaupt nicht.
Er findet in ganz lokalen, hart umkämpften Entscheidungen statt. Bis hin zu der Frage, welchen Baum wir pflanzen und wie wir bereit sind, unsere liebgewonnenen Traditionen an die harte Realität anzupassen.
Absolut. Und ich möchte den Hörern deinen Gedanken mit auf den Weg geben. Wenn du das nächste Mal durch eine scheinbar malerische, traditionelle Naturlandschaft spazierst, dann frag dich doch mal, ist das wirklich ein widerstandsfähiges Ökosystem?
Mhm.
Oder betrachtest du in Wahrheit nur eine künstlich aufrechterhaltene Theaterkulisse? Eine Kulisse, die nur auf den nächsten großen Sturm wartet, um komplett in sich zusammenzufallen?